In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Dwayne Eskridge, die Rettung im Slot für Russell Wilson. Und damit herzlich willkommen zum Straight Up Podcast. Heute mit mir Emin, FF-Sherlock auf Twitter und dem NFL-Draft-Scout und Chefredakteur für das Touchdown24-Magazin. Den Kollegen, den ihr auf Twitter unter @draft_nerd finden könnt. Philipp, Jahrgang 1986 mit Doppel-P, was geht ab?
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mit dem Doppel-P bei den Philipps muss man immer vorsichtig sein, ja, da gibt es
das
so viele.
Ganz wichtig.
Und egal, wie viele Philipps ich kenne, ich schaue jedes Mal, auch völlig egal, wie lange ich den schon kenne, ich schaue immer vorher, alles klar, wie ist die Schreibweise? Doppel-L, Doppel-P, ein P, ein L, gibt es nicht in der Zwischenzeit auch schon Philipp mit F als Schreibweise?
Ich habe schon viel gesehen, aber für mich gibt es nur eine richtige Schreibweise.
Okay, nachvollziehbar. Ja. Ein L-Doppel-P, alles klar.
Genau.
Ein L-Doppel-P, sehr schön. Philipp, tolle Geschichte, dass ich heute mit dir quatschen darf, weil du natürlich schon sehr, sehr lange in der Sache American Football drin bist. Und auch wenn wir natürlich eher aus der Fantasy-Football-Schiene kommen, ist doch, wir sind ja sozusagen das Spiel zum Spiel. Das eigentliche Spiel ist ja American Football und Fantasy-Football ist ja das Spiel im Spiel. Und es tut natürlich auch für uns immer gut, wenn wir jemanden haben, den wir zum echten Spiel gut ausfragen können. Und das wird heute meine Aufgabe sein, auf die ich mich sehr freue, wenn wir hier schon mal so ein College- und Scouting-Experten da haben. Und ja, anfangen will ich eigentlich gleich auch mit der Geschichte, weil ich gehe jetzt mal von mir einfach aus. Als ich mit Fantasy-Football angefangen habe, dachte ich natürlich, ich kenne mich mit der NFL aus. Kenne ich mich bis heute noch immer noch nicht wirklich aus, aber über College wusste ich gar nichts. Und im Laufe der letzten Jahre habe ich so ein bisschen was gelernt, aber wir starten einfach mal damit, dass du uns vielleicht kurz den Aufbau des College Footballs in Amerika näher bringst und von da wollen wir dann einfach Schritt für Schritt weitergehen.
Ja, also kurz ist natürlich relativ, aber ich werde mich jetzt kurz fassen. Natürlich bin ich auch über die NFL zum College Football gekommen, wie die meisten wahrscheinlich in Deutschland, weil man persönlichen Bezug zu Football in der Regel über das Fernsehen bekommt. So. Und College Football ist in den USA so aufgebaut, dass du sehr, sehr viel Tradition hast und das Ganze sehr, sehr ursprünglich ist und man den Anschein erwecken möchte, dass es nicht so kommerziell und marketingtechnisch aufgebaut ist wie die NFL. College Football ist aber alles andere als eine Nachwuchsliga, wie man so gerne sagen würde. Also es gibt jetzt keinen Vergleich zu einer U19-Liga in Deutschland oder so im Fußball. Das wird dem Ganzen nicht gerecht. College Football besteht aus mehreren Divisions. Wir reden jetzt mal nur über die Division One und dann auch nur über die höhere Bowl Subdivision, in dem 130 Colleges spielen. An jedem Wochenende 130 Teams, die antreten. Natürlich hat man auch mal spielfrei, aber das ist eigentlich schon der erste Reiz, den College Football mitbringt. Du hast eine Riesenauswahl an Spielen jedes Wochenende, die hochwertig sind und die du dir angucken kannst. Und natürlich auch massenhaft Spieler. Also wenn wir von der NFL reden, von Kadern a 53 Spielern und 32 Teams, dann haben wir auf dem FBS-Level 130 Teams und in der Regel 90 bis 100 Spieler pro Team, die theoretisch alle einsatzfähig sind. Also ja, da kommt schon eine ganze Menge zusammen, sage ich mal. Dort hast du dann verschiedene Conferences, insgesamt 10. 5 etwas kleinere, die als Group of 5 bezeichnet werden, und 5 größere, die als Power 5 bezeichnet werden. Und diese Power 5 sind halt ja regional gegliedert in den Südosten, in den Nordosten, in die Westküste und 2 etwas zentralere Conferences. Und dort spielen die besten Teams. Und jeder Nachwuchsspieler, der von der Highschool kommt, der möchte am liebsten eben von einem dieser großen Colleges ein Stipendium bekommen und für eines dieser großen Colleges spielen, um dann die Möglichkeit zu bekommen, auch um die National Championship zu spielen. Denn in den Playoffs, die dann am Ende der Saison stattfinden, gab es, seitdem es das Playoff-System gibt, ist noch gar nicht so alt, es ist erst in den 2010er Jahren eingeführt worden, haben es bisher immer nur Power-5-Schulen in die Playoffs geschafft oder, und das ist die Ausnahme, Notre Dame. Die Notre Dame Fighting Irish treten als unabhängiges College an, sind also komplett von diesen Conferences ausgenommen, schaffen es aber trotzdem irgendwie immer ganz oben mitzuspielen. Unter anderem ist auch gerade ein Deutscher bei denen im Team. Mhm. Der Alexander Ehrensberger, der ist bei uns jetzt auch im Magazin als Gast gewesen für ein Interview und hat da mal ein bisschen davon berichtet, wie es ist, an so einem ehrwürdigen College in den USA zu spielen.
Also zum Verständnis, also um einfach die Tiefe nochmal zu verstehen. Das heißt, es gibt 3 Divisionen und diese 120 oder 130 Mannschaften spielen in der Division 1. Mhm. Und unter diesen 130 Mannschaften, die auf 10 Conferences aufgeteilt sind, gibt es sozusagen die 5 besseren und die 5 schlechteren. Mhm. Und Division 2 und Division 3 sind ja von der Qualität sowieso unter Division 1, wenn ich das ja richtig verstehe.
Genau, also es gibt generell schon von der Division 1 eben das FCS und das FBS-Level. Und es gibt alleine schon sehr wenig Spieler, die vom FCS-Level kommen. Also das ist jetzt, nehmen wir mal dieses Jahr Trey Lance als Quarterback oder letztes Jahr ist das ein Jeremy Chin zum Beispiel gewesen, der kommt aus dem FCS-Level. Und noch weiter drunter gibt es ganz, ganz selten Spieler, die es zu den Profis schaffen. Da haben wir ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wenn wir eben von Kyle Duggar oder in diesem Jahr von Quinn Meinerts, der dann nach Denver gekommen ist, der Offensive Lineman, die haben dann wirklich nur für so ein kleines Dorf-College, sag ich mal, gespielt.
Okay, also es ist unglaublich schwierig, sich da bis in die Spitze sozusagen hochzuarbeiten und da auf sich aufmerksam zu machen. Weil das sind ja, wie viele Mannschaften sind das in der im Division 2 und Division 3?
Boah, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also es müssen Minimum noch mal so viele sein, wenn nicht noch mehr, ne? Also
okay.
Ich meine, okay. Wenn man halt sagt, 4% der Spieler vom College schaffen letztendlich den Sprung zu den Profis,
ja.
Dann meint man damit natürlich auch diese große Vielzahl an College-Football-Spielern und nicht unbedingt nur die Spieler, die von den großen Colleges kommen. Von denen schaffen es meist sehr viele, ne? Wenn man so will.
Okay. Wow, also ein gewaltiges Hauen und Stechen, um da den Weg vom College dann in die NFL zu schaffen. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen was sagen, kurz zu mir. Ich bin ja tatsächlich, ich verdiene ja mein täglich Geld mit dem Scouting, allerdings im Fußball. Und ich habe natürlich Schwierigkeiten, mit denen ich tagtäglich konfrontiert werde. Und ich würde jetzt einfach mit dir mal darüber quatschen, ob diese Schwierigkeiten auch im Scouting, was College Football anbelangt, ob das da die gleichen sind. Oder ähnlich zumindest. Eine ganz große Schwierigkeit ist, also wenn du einen Spieler scoutest, wie bewertest du ihn? Weil ich habe gemerkt, dass um Spieler richtig bewerten zu können, um sie richtig einschätzen zu können, ist es natürlich enorm wichtig, den Standard sehr, sehr gut zu kennen. Also du musst erstmal wissen, alles klar, was muss ein Wide Receiver auf höchstem Level können, damit du dann sagen kannst, der Spieler im College kann auch auf dieses Level kommen. Ja.
Ja.
Und wie gehst du diesen Prozess an?
Im Prinzip haben wir die erste Problematik ja schon direkt beschrieben, indem wir feststellen, dass es ganz, ganz viele Colleges gibt. Und du kennst es vom Fußball. Talente zu entdecken oder zunächst mal zu filtern, wen man sich dann überhaupt anschauen möchte, ist die erste große Herausforderung. Ich sag mal, auch in diesem Jahr gab es zu 170 Spielern, 180 Spielern schreibe ich Profile. Ich sehe weitaus mehr, aber es gibt trotzdem immer noch Spieler, die gedraftet werden, die mir durchgerutscht sind, sag ich mal, die ich selber gar nicht mitbekommen habe. Ich entwickle beziehungsweise habe auch im Kontakt mit anderen Scouts, auch aus den USA, habe ich mich einfach an Parameter gesetzt, welche Fähigkeiten muss ein Wide Receiver mitbringen. Das ist bei einigen ist das relativ kurz gefasst, bei anderen ist das umfangreicher gefasst, so dass ich eben schaue, was sind die Fähigkeiten oder was sind die Anlagen. Also ich trenne in Anlagen und Fähigkeiten, das ist erstmal das Erste. Ich gucke, was bringt ein Spieler an natürlichen Gegebenheiten mit. Dazu gehört eben sein athletisches Profil, wie groß ist der Receiver, wie groß sind seine Hände, wie schnell läuft er, wie schnell läuft er um die Ecke, der berühmte Three-Cone-Drill und solche Geschichten, die man ja macht. Wie hoch kann er springen? Das sind die Dinge, auf die ich schaue. Das sind die Anlagen, denn das wird jeder Trainer bestätigen. Eine gewisse Grundschnelligkeit ist das, was ich letztendlich aber auch nicht mehr großartig verändere im Spiel. Also wenn ich einen Spieler auf dem Niveau vom College, die sind dann 21, 22 Jahre alt, die Jungs, wenn die in die Profiliga gehen, du bist entweder schnell oder du bist es nicht. Also du wirst da nicht mehr viel rausholen können auf dem nächsten Schritt. Und dann kommen wir zu den Fähigkeiten und da geht es eben um die Techniken. Und da ist es halt entscheidend, was kann der Spieler bereits? Was sind aber Dinge, die er noch nicht kann, aufgrund der Sache, dass er nicht die Anlagen dafür mitbringt? Das sind dann Probleme, wo ich weiß, okay, das sind wahrscheinlich Defizite, über die wird er hinwegspielen müssen. Da wird er nie sich großartig drin verbessern können. Oder sind es Fähigkeiten, die fehlen, weil es ihm halt noch nicht beigebracht wurde, wo er aber an sich die athletischen Anlagen für hat. Weil dann weiß ich, mit einem ordentlichen Wide Receivers Coach und mit einem ordentlichen Coaching Staff in der Profiliga der NFL, wo einfach die besten Trainer der Welt rumlaufen, hat so ein Spieler natürlich noch gute Chancen, sich weiterzuentwickeln. Und da reden wir von Route Running, also wie läuft er seine Routen, wie timet er seinen Catchpoint. Also wir reden zwar davon, dass ein Spieler hoch springen kann, aber kann er es letztendlich auch im richtigen Moment timen, dass er genau an dem Moment am höchsten Punkt ist, wo der Ball dann eben auch da ist? Wie schlägt er sich gegen Press-Coverages oder gegen Manndecker generell, die ihn sehr in die Mangel nehmen, die ihn physisch angehen? Findet er da Wege, an dem Spieler vorbeizukommen und den auszuspielen? Und wie ist auch seine Feldübersicht für Softspots, für weiche Bereiche in den Coverages und für Bereiche auch, wie er nach dem Catch eben für Yards sorgen kann? Denn das ist nicht alleine nur die Schnelligkeit, sondern auch die nicht nur die Schnelligkeit und Beweglichkeit, die den Spieler mitbringen, sondern letztendlich auch den Blick, den Kopf hochzunehmen, zu schauen, wo sind die Löcher in der Verteidigung, wo kann ich jetzt am besten noch ganz viel freie Bahn kriegen und so viele Yards wie möglich herausholen.
Also ist schon sehr, ja, sehr, sehr tiefgehend und sehr, sehr detailliert das Ganze. Jetzt hast du ganz am Anfang von Anlagen und von Fähigkeiten gesprochen und bist da auch auf Athletik eingegangen. Jetzt ist es ja in der, wie gesagt, bei mir im Hinterkopf ist immer so ein bisschen so der Fantasy-Bezug. Jetzt ist in der Fantasy-Welt, gibt es da tatsächlich zwei große Lager, die sagen, es gibt ja die Videoschauer, ja, die Tape-Grinder und dann gibt es die Leute, die sagen, pass auf, ich schaue überhaupt kein Tape, sondern orientiere mich nur an Statistiken. Ja, du hast jetzt natürlich Anlagen gesagt und Athletik gesagt. Das heißt, bevor du dich an ein Prospect ranmachst, machst du dich da erstmal mit seiner, was weiß ich, mit seiner 40-Yard-Dash ja, bekannt und schaust, was hat er im Three-Cone gehabt. Orientierst du dich da an irgendwelchen Scores wie Speed-Score, Agility-Score, Burst-Score oder ist es tatsächlich einfach nur der 40-Yard-Dash und das war's und wenn der gut ist, dann alles klar, dann beschäftige ich mich mit dem und wenn der nicht gut ist, dann lasse ich den Spieler durchrutschen.
Nee, also ich schaue mir zu Anfang den Spieler so unvoreingenommen wie möglich an. Ich gucke mir auch keine Statline von dem Spieler an, wie viel Receiving Yards macht er pro Spiel, wie viel Touchdowns macht er, sondern ich gucke, wie jeder Fan, am Wochenende College Football, lese sehr viele Berichte, natürlich auch Scouting Reports von anderen und bekomme dadurch mit über ihre Kolumnen, aha, das ist ein Spieler, den solltest du dir vielleicht mal angucken. Und dann schaue ich mir den Spieler an. Und wenn mir gewisse Dinge gefallen, mache ich mir da Notizen zu. Also so richtig oldschool, einfach Schreibblock, einfach ein paar Stichpunkte machen, was ich am Wochenende dann eben gesehen habe. Und dann gehe ich ins Tape, in die Videostudie und schaue mir an, eben welche Anlagen und Fähigkeiten dieser Spieler mitbringt. Game Speed ist sicherlich nicht derselbe Speed, den man eben auf so einer schönen geraden Strecke hat. Das versucht man natürlich einzuschätzen in so einem Spiel und da bekommt man auch mit der Erfahrung, glaube ich, ein Gefühl für, ob ein Spieler schnell ist oder nicht schnell ist. Was ich dann mache, ist, dass ich die Combine-Werte letztendlich abgleiche mit dem, was ich über den Spieler notiert habe. Also wenn ich jetzt schreibe, dass ein Spieler schnell ist und im Combine, im 40-Yard-Dash läuft der Spieler dann eine 4-6 oder eine 4-7, dann frage ich mich natürlich schon, okay, hast du das vielleicht falsch gesehen oder liegt das an was anderem? Guck mir nochmal das Video an, überprüfe das Ganze, ändere meine Meinung oder manchmal sehe ich eben auch, okay, er ist vielleicht nicht schnell, aber er hat einen schnellen Antritt. Auch wenn er auf 40 Metern dann nicht so schnell ist, ist er aber auf den ersten 10 sehr, sehr rasant gewesen. Und dann gebe ich ihm halt trotzdem die Punkte für Speed und Beschleunigung. Ich finde, bei dieser Debatte, die ich auch mitbekomme, ist es wichtig, eigentlich sollte ich über jeden Spieler so viele Informationen sammeln wie möglich. Also ich finde, man sollte nicht nur pro Video sein und man sollte nicht nur pro, ich guck nur auf die Zahlen sein, sondern ich finde, wer sich wirklich intensiv damit beschäftigen möchte und im Endeffekt ist das Scouting, das, was du eben auch machst, ich muss jede Information über einen Spieler kriegen, die ich bekommen kann. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte und die Spieler persönlich treffen könnte, ich würde es tun. Die Möglichkeit habe ich von dieser Seite des Atlantiks nicht, aber auch das gehört letztendlich dazu, wenn ich einen Spieler anständig bewerten will. Jede Information, die ich kriegen kann, muss ich aufsaugen, um eine anständige Bewertung abzugeben.
Wie häufig ist es dir passiert, dass du passiert das häufig, ich weiß es nicht aus, wie das im Football mit dieser Masse an Spielern ist. Ich sage immer, ein Ito Smith Highlight Tape ist schon was ganz Besonderes. Ja? Also wenn du das einlegst und dir das 5 Minuten reinziehst, dann denkst du, alter Schwede, der Typ ist die Reinkarnation von Reggie Bush. Vielleicht ein bisschen besser, wenn du dir das Highlight Tape von Ito Smith anschaust, ja. Wie sehr gelingt es oder wie gelingt es dir, dich nicht davon vereinnahmen zu lassen?
Ja, okay. Ich glaube, man muss Abstand gewinnen von wie gucken Scouts Tape und wie gucken Leute Filmmaterial. Also ich lese das ganz oft, auch bei Twitter und so. Ja, ich habe Tape geguckt und im Endeffekt, also ja, ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre und ich behaupte von mir, weil ich auch mich mit solchen Leuten auseinandersetze, dass ich tatsächlich scouten kann und tatsächlich auch Tape studiere, indem ich mir Szenen sehr oft ansehe. Also dieses typische, ich gucke mir jetzt einfach mal eine kurze Zusammenfassung von einem Spieler an, wie er in verschiedenen Szenen reagiert hat oder ich habe jetzt einfach so ein 15-Minuten-Video und entscheide daraufhin, wie gefällt er mir. Das ist letztendlich ja nicht das, was ein Scout macht. Ein Scout guckt sich eine Szene 10, 20 Mal nacheinander an. der überlegt, was hätte er an dieser Stelle besser machen können oder warum hat er so reagiert oder warum hat er sich so entschieden. Und daraufhin ergeben sich dann die Attribute. Also das ist, glaube ich, schon mal der größte Unterschied zu denen, die sagen, ja, ich habe mir den Spieler angesehen und ich habe mir den Spieler gescoutet, würde ich sagen. Und dann kommt man halt auch zu dem Schluss, dass ein Highlight-Tape zwar sehr nice aussieht, aber letztendlich nicht widerspiegelt, was das Talent dieses Spielers tatsächlich ausmacht.
Ja, ich stelle es mir halt auch unheimlich schwierig vor, das jetzt auch, also jetzt aufs Football bezogen, in dieser Vielzahl der Conferences immer jedes Jahr aufs Neue das Niveau, was ja sicherlich auch sich so mal etwas besser ist, mal etwas schlechter ist, das jedes Jahr aufs Neue einzuordnen und zu sehen, alles klar, dieses Jahr ist diese Conference ein bisschen stärker, dieses Jahr ist diese Conference ein bisschen schwächer oder bestimmte Positionsgruppen sind dieses Jahr in dieser Conference stärker und schwächer. Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, wenn es um Nuancen geht, weil es halt auch so eine unglaubliche Masse an Spielen und Spielern ist.
Das ist tatsächlich so. Und was man auch versuchen sollte, ist, also der Draft ist für mich der Moment, wo ich nicht sehe, oh, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der Spieler da gelandet ist oder so, sondern dass ich gucke, okay, warum, also wo sehe ich Trends, die entgegen dem sind, was ich für mich festgelegt habe? Und wo haben sich vielleicht in den Augen der Profi-Scouts Parameter verändert? Legt man vielleicht bei Running Backs wieder mehr Wert auf Beschleunigung oder legt man wieder mehr Wert auf Ballsicherheit? Dass man solche Dinge halt guckt. Warum sind diese Spieler wesentlich früher gedraftet worden, als ich sie gelistet habe? Dass ich dann halt nicht sage, oder lagst du falsch, sondern vielleicht gewichten die Profis einfach anders als du. Und du musst für dich mal gucken, ob du das nächstes Jahr nicht einfach anders gewichtest. Weil zumindest hoffe ich, dass ich auch sehen kann, ob ein Spieler eine gewisse Ballsicherheit mitbringt. Aber es kann eben nicht dieselbe Gewichtung bekommen wie bei dem Profi.
Würdest du uns da vielleicht deine ein, zwei wichtigsten Punkte, was du jetzt in Bezug vielleicht einen auf Running Backs und ein Trend bei Running Backs, ein Trend bei Wide Receivern, der dir ja in von deiner eigenen Evaluation zu der Profi-Scouts aufgefallen ist dieses Jahr?
Also was mir in den letzten beiden Jahren aufgefallen ist, ist, dass bei Running Backs der Finish-Speed, also dass das höher gesetzt wird, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Vor einigen Jahren waren entweder die harten Runner oder die Receiver gefragt. Und jetzt ist es so, dass ein Running Back einen gewissen Closing Speed halt braucht. Also wenn er sich dann freigearbeitet hat, dann will ein Team auch, dass der Spieler es letztendlich in die Endzone schafft und Big Plays macht. Also es geht im Endeffekt immer um explosive Plays. Das ist das A und O für die Teams. Und dann werden Spieler dementsprechend auch hoch gedraftet. Und bei den Wide Receivern ist es ähnlich. Dort geht es eben auch um explosive Plays, um Plays über 20 Yards. Ist der Spieler dazu in der Lage, Ball-Tracking zu betreiben. Das heißt, dass er wirklich auch einen Ball über die Schulter fangen kann und dass er einen sehr, sehr hohen Speed hat. Und was bei den Wide Receivern noch auffällt, ist die Separation. Also, dass ein Spieler sich sehr effektiv vom Gegner löst, das sind die beiden Punkte, die, glaube ich, bei einem Wide Receiver am ehesten stechen. Wie gesagt, es ist nicht der 40-Yard-Dash, der Schnelligkeit bestimmt, sondern wie schnell bewegt sich ein Spieler so über das Feld? Wie schnell kann er eine Route cutten? Wie schnell kann er sich nach dem Catch freiarbeiten? Darum geht's, weil das generiert letztendlich, dass ein Play nicht 7 Yards lang wird, sondern 17 Yards lang wird. Und das spart mir dann eventuell im Drive so in Summe 3-4 Passversuche, die ich überhaupt riskieren muss. Und das ist das, was die Teams, denke ich, höher ansetzen als noch vor einigen Jahren.
Okay. Jetzt ist natürlich für mich, ja, im Fantasy-Football, weißt du ja, geht's hauptsächlich um Running Backs und Wide Receiver. Titans sind eher unwichtig. Quarterbacks ist noch mal eine ganz andere Evaluation und auch ein ganz anderes Feld. Wide Receiver und Running Backs sind eigentlich das, worum es im Fantasy Football hauptsächlich geht. Und obwohl ich ja eher an Running Backs interessiert bin, wollte ich heute mit dir eher über Wide Receiver sprechen. Und ich denke, das kann man jetzt mal im Vorfeld sagen. Ich habe dir am Anfang nur eine Liste zukommen lassen, wie Wide Receiver ungefähr im Fantasy Football gesehen werden. Und ich kann dir zumindest mal sagen, also es gibt so den großen ersten Tier oder anderthalb Tiers, sag ich mal. Es gibt Jamar Chase, der thront so ein bisschen über allem. Dann kommt so ein bisschen Devontae Smith und dann kommt eine etwas größere Gruppe mit Bateman, den zwei Moores, Jalen Waddle und Terrace Marshall. Und dann hat man eigentlich so die sieben klaren Fälle weg. Und dann kommen die Wide Receiver, die dann ja auch so ein bisschen abhängig von, ja, was für ein Draft-Investment man in sie gesetzt hat und so ein bisschen Vorliebe, ja. Und zum einen bist du aus Scouting-Sicht mit diesen ersten sieben einverstanden, das in wenigen Worten, und dann, wer sind so die Wide Receiver, die nach diesen sieben kommen, wo du sagst, die finde ich, nach dem, was ich im Video gesehen habe, am interessantesten?
Ja, also ich glaube, für Dynasty-Fans ist vor allem auch sehr wichtig zu wissen, dass die letztjährige und die diesjährige Draftklasse der Wide Receiver enorm stark ist. Extrem stark vielleicht. Also wahrscheinlich die besten beiden Klassen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und wenn man sich auf Wide Receiver verstärken möchte, dann ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal zuzuschlagen. Denn nächstes Jahr wird das vermeintlich etwas anders aussehen. Ich will nicht sagen, dass die Klasse schlecht ist. Sie ist aber, nach derzeitigem Stand, würde ich sie schwächer einordnen als die letzten beiden. Und das schon mal so als Hinweis, wenn man schwankt in den späteren Runden, ob man sich noch mit einem Running Back oder einem Wide Receiver verstärken sollte, vielleicht ist das mal die Möglichkeit da, eher auf einen jungen Receiver zu gamblen, weil der Pool an talentierten Leuten halt echt gut ist. Also ich find einige Landing-Spots find ich tatsächlich sehr spannend. Wenn ich halt das Talent von diesen Spielern sehe, denke ich, dass da eben mehr gehen könnte. Also mein Favorit ist tatsächlich persönlich Jalen Waddle von Alabama, der mir vom Landing-Spot her in Miami halt auch sehr gut gefällt. Ne? Jetzt können Leute natürlich darüber diskutieren, dass Tua vielleicht nicht die Lösung ist und was Miami tatsächlich dann mit ihm anstellt. Ich finde, Jalen Waddle ist das, was am ehesten an Tyreek Hill der letzten Jahre rankommt, der extrem explosiv ist und eben genau diese Plays, die man ja heute in der NFL generieren möchte, genau diese Plays eben generieren kann mit seiner Spielweise. Weniger der Possession-Receiver ist, sondern wirklich derjenige, der extrem stark Yards, also Raumgewinn bereits sich vor dem Catch bereits ordentlich freiarbeiten kann und dann eben auch nach dem Catch geradezu explodieren kann. Und das ist, denke ich, eine Waffe. Wenn Miami es versteht, sie richtig einzusetzen, dann kann Jalen Waddle wirklich extrem stark in dieser Liga aufspielen. Also ich würde ihn, denke ich, mit in die höhere Kategorie, wenn wir eben Jamar Chase und Devontae Smith da haben, würde ich ihn da auf jeden Fall mit reinsetzen. Und wer zählt denn noch genau zu den Top 7? Kannst du es noch einmal sagen?
Genau, also wir haben Chase, Devontae Smith, Rashad Bateman, Rondell Moore, Jalen Waddle, Terrace Marshall und Elijah Moore. Elijah Moore ging eigentlich regelmäßig immer als siebter aus diesen sieben. Ja, aber wenn man jetzt natürlich so die auch das hört, was aus den Trainingscamps so rauskommt, dann scheint er ja wirklich einen hervorragenden Eindruck zu hinterlassen. Also habe ich den jetzt mal so zu den oberen sieben mit dazu gezählt. Aber danach ist halt so, ja, Kadarius Toney, Amari Rodgers, Amon-Ra St. Brown, Dwayne Eskridge, Nico Collins, Anthony Schwartz, Diami Brown, das sind dann die Namen, die dann kommen, bisschen Tutu Atwell. Ist irgendjemand bei den Jungs dabei, wo du sagst, eigentlich ist der viel näher an der ersten sieben dran, als du das jetzt sagst? Oder sagst du, da ist alles klar, da ist tatsächlich auch aus meiner Sicht ein größerer Könnensunterschied zu den anderen und es ist berechtigt, dass da so ein Cut ist?
Also basierend auf Talent und unabhängig vom Learning Spot bin ich auf jeden Fall bei unserem deutschen Wide Receiver St. Brown, der dann ja auch an sich in gar keine schlechte Situation gedraftet wurde. Man weiß ja noch nicht, wer da vielleicht in ein, zwei Jahren als Quarterback spielen wird. Und momentan muss man ihn, glaube ich, schon fast als Nummer 1 bei den Lions führen. Der ein sehr, sehr sauberer Roadrunner ist, bereits am College sehr diszipliniert gearbeitet hat, wie man das von seinem Papa ja leider kennt. So ein bisschen hege ich ja noch die Hoffnung, dass die beiden sich irgendwann mal von ihrem Vater da ein wenig distanzieren, um einfach auch mal ihren eigenen Geist frei werden zu lassen. Aber zumindest kann man, glaube ich, von ihm eine sehr intensive Arbeitsweise, die zu Detroit, zu dem, was sie da momentan spielen wollen, passt. Und wir haben mit ihm eben einen sehr talentierten Roadrunner. Ich mag tatsächlich auch Dwayne Askridge. Ich habe ihn beim Senior Bowl gesehen. Das ist so eine Art All-Star-Game am College. Es wird am Jahresende wird von Jim Nagy, ehemaliger Scout in der NFL, werden praktisch die besten Seniors, also die Spieler, die in ihrem letzten College-Jahr sind, werden eingeladen. Es werden NFL-Coaches eingeladen und dann wird dort gemeinsam trainiert eine Woche lang und am Ende gibt es so ein Abschlussspiel, was dann aber eher etwas lockerer dahergeht. Und im Training konnte man doch sehen, wie sauber und explosiv gleichzeitig Dwayne Askridge seine Routen läuft. Und wenn ich das mir dann in Seattle angucke, was man dort eben hat, man hat mit DK Metcalf einen Spieler, der das Feld sehr in die Länge ziehen kann, mit Tyler Lockett genauso. Und Dwayne Askridge ist dann dieser Spieler, der auf den kurzen Ebenen genau dort zu finden ist, wo sein Quarterback ihn ausmachen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ schnell eine Feinabstimmung gibt zwischen ihm und seinem Quarterback und die beiden, gerade wenn es um das Ballbesitzspiel geht, sehr erfolgreich sein können. Während du natürlich links und rechts von ihm die beiden Playmaker hast, ist er aber derjenige, der sicherlich mehr Spielanteile bekommt als andere Wide Receiver oder Slot Receiver in dem Falle in Seattle vor ihm, ne? Weil man sie einfach nicht hatte, solche Typen wie ihn. Da bin ich auf jeden Fall und ich würde Amari Rodgers, ebenfalls einer der Spieler, die mir beim Senior Bowl nochmal zusätzlich aufgefallen sind, aus Clemson nennen, denn der hat jetzt erstmal einen sehr soliden Landing-Spot. Ne? Man muss natürlich sehen, was mit dem großen Rodgers dann in Green Bay passiert, aber Amari ist auf jeden Fall ein klasse Gegenspieler zu Davante Adams, also ein Randall Cobb-Type-Spieler, der ja auch schon in Green Bay sehr erfolgreich gespielt hat, der eben auch viel auf Possession, viel auf hier bin ich, spiel mich an, der halt dort ist, wo sein Quarterback ihn eben auch sucht. Und das ist auch etwas, was in Green Bay in den letzten Jahren eben trotz doch vieler junger Wide Receiver, die man hat, gefehlt hat, ne? Wo man auch immer wieder eine Unzufriedenheit des Quarterbacks gespürt hat, dass die Receiver eben nicht das umgesetzt haben, was man sich gewünscht hat. Und der Murray Rogers ist für Trevor Lawrence auch schon dieser Art Receiver gewesen. Nicht dieser Top-Athlet, der sich frei arbeiten kann, sondern derjenige, der seinen Job macht. Und zwar so, wie man das in dem System eben fordert. Und das sind so Spieler wie Cooper Kupp bei den Rams. Die braucht's ja in der NFL und letztendlich haben die auch im Fantasy tatsächlich ja ihren Wert. Also sind vielleicht nicht unbedingt immer die Nummer 1 Leute, die man im Lineup hat. Aber ich glaube, mit einem Rodgers kann man langfristig froh sein, wenn man ihn als 2/3 dann irgendwie mit seinem Lineup eben laufen hat.
Ja, also da sind jetzt natürlich viele interessante Informationen gewesen. Kurz zu Amon-Ra St. Brown. Der Landing-Spot ist eigentlich hervorragend, weil er, wie du es gesagt hast, dort schon ja, wahrscheinlich der Wide Receiver 1 schon noch diese Saison wird, was viele Targets bedeutet. Er hat ein bisschen, so athletisch hat er ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, wir haben alle gedacht, dass er ein bisschen schneller ist und dass dann dementsprechend sein Speedscore auch höher ist. Aber wir wissen ja auch, dass für Wide Receiver Athletik nicht ganz so wichtig ist, wenn sie innerhalb bestimmter Grenzen bleiben, wie jetzt für Running Backs. Da spielt Athletik tatsächlich aus statistischer Sicht eine viel größere Rolle als bei Wide Receivern. Deswegen also, Amon-Ra St. Brown, toll, also toller Landing-Spot, ist am College, hatte ein frühes Breakout. Dessen halt auf die Zahlen, auf die dann so ein bisschen so die Statistik-Heinis schauen, die sagen, alles klar, der ist im ersten Jahr, hat er sein Breakout gehabt am College. Und das ist immer schon mal ein hervorragendes Zeichen. Ja, also Breakout-Age unter 19, das ist hervorragend. Ja. Dwayne Eskridge hat auch am College dominiert. Es gibt nur ein großes Problem. Er ist schon über 24. Also das, was Amon-Ra St. Brown in 2,5 Jahren ist, ist Dwayne Eskridge jetzt schon. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass St. Brown dann 2,5 Jahre NFL spielt und dann gleich alt ist wie Eskridge jetzt, dann muss man das halt unter diesem Aspekt sehen. Ja? Und das ist das, was langfristig gegen Eskridge dann spricht. Aber das, was du natürlich gesagt hast, ist natürlich auch hochinteressant. Und ja, ich bin ja auch so eher so ein Vertreter. Gute Wide Receiver helfen anderen Wide Receivern. Und wenn du schon zwei sehr gute Wide Receiver in Seattle hast, das macht ja das Leben des Nummer 3 Receivers dann auch eher einfacher als schwerer.
Auf dem Feld dann. Genau. Ja. Also viele auch Seahawks-Fans haben sich darüber schon beschwert, dass er gedraftet wurde dahin. Aber mein Bruder ist auch Seahawks-Fan und wir kommen beide selber aus dem Football-Bereich und haben vor 2 Jahren schon Seattle gesehen und saßen nebeneinander auf dem Sofa und haben gesagt, da fehlt so ein Roadrunner, so ein Vernünftiger, der halt eben da ist, wo er sein soll. Und mit Dwayne Eskridge, ja, scheint man jetzt genau diesen Spieler gefunden zu haben. Also dem traue ich das auf jeden Fall am ehesten zu. Von den Spielern, die im Kader sind, dass der das richtig gut ausfüllen kann und dass wir dann Russell Wilson vielleicht auch etwas seltener da hinten wie ein wahnsinniger, gefühlte 30 Sekunden lang hinter der Line of Scrimmage herrennen sehen, bis er dann endlich mal einen Spieler gefunden hat, der sich freigelaufen hat. Ne?
Ja. Okay, und zum Beispiel bei Amari Rodgers ist es so, was da jetzt zum Beispiel aus statistischer Sicht so ein bisschen gegen ihn spricht. Er hat sein Breakout erst im vierten Jahr gehabt, im Senior-Jahr, und gute Wide Receiver gehen eigentlich nach dem Junior-Jahr raus. Ja, die spielen 3 Saisons und nach der dritten Saison sind sie so gut, dass sie sagen, alles klar, das war's für mich. Ich gehe, bloß wenn er nach der dritten Saison gegangen wäre, dann wäre seine Production in 3 Jahren sehr überschaubar gewesen. So hat er seine 4. Saison gespielt. Die war gut, da hat er auch über 1000 Receiving Yards geschafft und hat da sein Breakout dann gehabt. Und das spricht so ein bisschen gegen ihn, auch ein durchschnittlicher Athlet. Aber zumindest mal ist er noch nicht so alt, immer also 21,5 ungefähr, dann passt es. Und wie du es gesagt hast, also wenn er mit dem großen Rodgers dann zusammenspielt, dann spricht da wahrscheinlich nichts dagegen.
Ja. Man sollte das Ganze natürlich immer in den Kontext bringen. Also ich finde diese Statistik zum Beispiel, die lügt ja auch nicht, das ist ja ganz klar. Wenn es heißt, so und so viele Receiver, die erst dann und dann ihren Breakout hatten, ne, sind letztendlich bei den Profis gescheitert, dann stimmt das ja auch. Da lässt sich ja gar nichts gegen argumentieren. Der Kontext bei Rodgers ist natürlich, dass der von den Clemson Tigers kommt. Ja. Und das ist natürlich eine Schule, die extrem talentierte Spieler auf allen Positionen mitbringt, ähnlich wie bei Alabama auch, wo wir ja auch die Situation haben, dass Spieler immer etwas länger brauchen, weil sie ja letztendlich auch einfach erstmal Spielzeit bekommen müssen. Ich meine, ein Rodgers hat sich dann eben auch mit einem Justin Ross oder so, der dann dieses Jahr, sofern er wieder fit wird, im Draft sein wird, oder ne, wir kennen auch andere Clemson Wide Receiver der letzten Jahre, die im Draft vorne dabei waren, Das hast du dann natürlich nicht leicht, vor allem wenn du dann eine Slot bedienst als Receiver und gleichzeitig mit Travis Etienne im Kader spielst, der halt dann häufiger auch einfach direkt neben dir steht, statt hinten im Backfield zu bleiben. Und ja. Trevor Lawrence dann sagt, okay, Travis Etienne ist halt noch mal ein anderes Kaliber an Geschwindigkeit, an Gamespeed und am College läuft er sich genauso schnell frei wie ein Rodgers, weil er dafür nicht so definiert im Route-Running sein muss, weil da einfach nicht so eng und so genau gecovert wird wie später bei den Profis, dass du dann natürlich den nimmst als dein Ziel. Ne? Das ist sicherlich ein Nachteil gewesen für Amari Rodgers. Aber ich kann halt das wiedergeben, wie gesagt, dieser Randall Cobb-Typ Spieler. Und das haben wir ja schon mal in Green Bay gesehen, was dann letztendlich dabei rumgekommen ist. Ich sehe halt für ihn gerade auch im Kader, für das, was er für ein Profil mitbringt, sehe ich nicht die Konkurrenz.
Ja. Okay, ja, ich bin gespannt. Also sicherlich.
Ja, ist schwer.
Es ist ein insgesamt die Situation macht es natürlich auch nicht einfacher. Wenn man wüsste, dass er mit Aaron zusammenspielt, dann wäre der
auch
ein anderer. So warten wir noch ein bisschen. Ich habe jetzt tatsächlich noch einen Namen, wo mich einfach deine persönliche Meinung sehr interessiert, weil an ihm sich auch mein Geist so extrem scheidet. Und zwar geht es da um Tutu Atwell. Tutu Atwell ist 5'9 groß, 155 Pfund. Was natürlich erstmal lachhaft wirkt. Ja, wie soll so ein Bub in der NFL bestehen? Und dann sieht man aber halt, dass die Rams einen Zweitrunden-Pick in ihn investiert haben. Und ich tue mich schwer, ihn zu greifen. Ja, es gibt aber viele Sachen, die für ihn sprechen. Wieder frühes Breakout. War recht dominant am College. Was machen wir mit Tutu Atwell?
Ja, also ich habe ihm tatsächlich eine 6-Runden-Bewertung gegeben, als ich ihn mir angesehen habe. Meine Begründung ist auch relativ einfach. Wenn ein Spieler diese physischen Mittel mitbringt, die er nun mal hat, das sind eindeutige Limitierungen. Ich meine, wenn du mit 1,75 und 75 Kilogramm irgendwie auch am College auf dem Niveau, Big 12-Niveau spielst, dann musst du eigentlich für dich Wege finden, wie du effektiver spielen kannst. Ne? Und klar, Breakout hin oder her und auch das mag wohl alles so funktioniert haben. Mhm. Aber wenn ich dann sehe, dass er wieder ein Route Tree so richtig erweitert hat, geschweige denn, dass er das, was er bisher gemacht hat, im Laufe seiner College-Karriere weiter ausgearbeitet hat, definiert hat. Ja. Dann Drops, die man sieht. Also ich denke, der muss auch einfach mal an die Ballwurfmaschine, der Mann, dass er wirklich mal Bälle fängt. Also seine Ballskills sind für einen Spieler, der halt Bälle fangen soll, dürftig. Sicherlich plant man mit ihm, dass man aus ihm so eine Matchup-Waffe bastelt, weil er eben so wenig griffig ist, ne? Mhm. Aber ich glaube, das Bust-Potenzial ist schon extrem hoch, vor allem eben, weil mich das stutzig macht. Also, es gibt Spieler, die leben von ihrer Grundathletik, ich sag mal, den DK Metcalf, als der damals im College gespielt hat, da brauchte ihm keiner sagen, lauf deine Routen sauberer, weil er sagte, wieso? Ich bin 3 Meter groß und fang Bälle. Was willst du von mir? So, aber das ist ein Tutu Atwell, das in seiner College-Zeit nicht verbessert hat. Da bin ich skeptisch, weil das wird ihm jeder Trainer nahegelegt haben, sich daran zu bessern, wenn er doch so klein ist und dafür aber so wendig ist und das doch eigentlich besser machen müsste. Also die Frage im Raum, kann er tatsächlich ein vernünftiger Roadrunner werden oder hat er sich deswegen nicht verbessert? Weil er dazu gar nicht in der Lage ist.
Okay, das klingt natürlich mehr so wie Rest in Peace, alle Zweitrunden-Picks, die Kollegen in den Drafts in Tutu Atwell investiert haben. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auch eher darauf setzen, was du sagst, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass es funktioniert. Wir haben gesehen, dass es bis jetzt bei Marquise Brown, der ein deutlich besserer Wide Receiver ist, am College gewesen ist auch.
Ja.
Dass es ja nicht mal bei ihm funktioniert bis jetzt. Ja, und er war bis jetzt eigentlich die klare Eins bei den Ravens. Und wenn wir jetzt natürlich den Camp Reports glauben, dann hat Sammy Watkins regiert bis jetzt. Was natürlich auch was über Marquise Brown aussagt. Ja, weil Sammy Watkins jetzt natürlich die letzten zwei Jahre jetzt auch nicht der Wide Receiver war, wo man gesagt hat, der geht jetzt als Superstar nach Baltimore, sondern das war mehr so letzte Ausfahrt Baltimore. Und ja, also dann bestätigen sich so ein bisschen die Bedenken, die wir auch hatten. Ich komme nicht drum rum, nochmal so ein bisschen in die Historie zu gehen und da nochmal nachzuhaken. Vielleicht hast du jetzt auch nichts für mich, aber vielleicht hast du auch was. Es gab einen Spieler namens Hakeem Butler, der in der Zwischenzeit als Tight End umfunktioniert ist, kam aber als Wide Receiver damals. Wie hast du ihn damals gesehen? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Gib mir eine Sekunde, ich möchte nichts Falsches sagen.
Hakeem Butler war damals der, den die Arizona Cardinals in der vierten Runde mit dem ersten Pick geholt haben. Was halt für ihn so interessant war, war die Tatsache, dass er die ersten drei Jahre seines Daseins, oder sag mal, also im ersten Jahr und im zweiten Jahr nichts gerissen hat, im dritten Jahr dann sein Breakout zwar hatte, aber erst im vierten Jahr dann wirklich dominiert hat, körperlich ein absolutes Viech, ja, 6'5 groß, 227 Pfund damals, und also wirklich dominant war, auch in seinem letzten Jahr, absolut dominant, aber man hat gesagt, ja, aber wenn halt ein Wide Receiver erst im letzten Jahr anfängt zu dominieren, dann geht es meistens nicht gut. Und Matt Waldman, sagt dir was?
Ja, ich habe, also mir ging es jetzt tatsächlich gerade darum, dass ich einmal für mich nochmal mich in Erinnerung führen musste, wo ich ihn damals gelistet habe. Also ein Bild habe ich von Hakeem Butler und ich weiß auch, wo ich ihn hatte. Also ich hatte ihn tatsächlich damals und dafür bin ich im Vorfeld dafür gesteinigt worden, dass ich ihn auf Platz 8 auf meinem Wide Receiver Ranking hatte vorm Draft.
Okay.
Kann ich jetzt ja ganz stolz sagen. Und einen Keel Harry hatte ich auch auf Platz 10. Die beiden waren halt bei vielen höher und dafür bekam ich ziemlich Ärger, aber im Endeffekt gut, ich habe auch einen Riley Ridley dafür ein bisschen höher gesetzt, der dann gar nicht so gut war, aber so fair muss ich dann ja sein. Hakeem Butler habe ich damals am College öfter gesehen, weil ich die Big 12 als Fan der Oklahoma Sooners sehr intensiv verfolge. Und das war das Jahr von 2019, 18. Das müsste das Jahr 18. von Kyler Murray gewesen sein. Also auch ein recht erfolgreiches Jahr. Und ich kann mich erinnern, dass ich die Iowa State Cyclones öfter gesehen habe. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wenn ich auf Twitter gelesen habe, oh, und was für ein Catch und was für ein Catch, dachte ich immer so, Leute, der löst sich keinen Meter vom Gegenspieler. Der macht alles nur mit dem Körper. So körperlich ist der dann aber gar nicht. Also wenn ein Receiver halt alles mit dem Körper macht, dann verstehe ich, dass ein DK Metcalf damit auch weiterhin durchkommt, der aber dann wesentlich schneller ist. Aber Spieler wie er oder auch J.J. Arcega-Whiteside, der ja auch in der Draftklasse gewesen ist, ähnlicher Spielertyp, Philadelphia Eagles, auch nichts geworden. Es zeigt halt, Bälle fangen und hoch in die Luft springen hilft halt letztendlich nichts, wenn du nicht in der Lage bist, dich vom Gegner zu lösen, weil in der NFL bekommst du einen ordentlichen Cornerback gegen dich, der in der Lage ist, dir diese Stärke zu nehmen, weil er weiß, vor was anderem brauche ich mich bei dem nicht fürchten, der rennt mir nicht davon. Ja, und dann sind solche Receiver sehr schnell in der Versenkung. Ne?
Ja, sehr interessant, weil, wie gesagt, Matt Waldman hatte ihn damals auch auf 1, der ja so ein bisschen, also der zumindest mal in den Staaten hohes Ansehen genießt als...
Schätze ich auch sehr.
Ja, ist halt interessant. Ja, also klar, wenn man es wüsste, würde man nicht ein Portfolio rausbringen, sondern würde in die Wettbranche gehen und würde Millionen verdienen.
Ich kann ja dazu sagen, wo wir gerade über Matt Waldman sprechen. Ich hab vor ein paar Jahren habe ich in meiner Football-Schaubude auf YouTube habe ich selber noch solche ähnlichen Videos gemacht. Ich habe mir ihn da tatsächlich als Vorbild genommen und er hat Videos zu Spielern der Skill Positions gemacht. Kam auch damals sehr gut an. ESPN fand das natürlich weniger cool, was ich gemacht habe.
Okay.
Weil, was ja logisch ist. Und jetzt konnte ich aber tatsächlich auch durch meine Tätigkeit bei Touchdown 24 konnte ich jetzt mir die Lizenz holen, dass die mir das in Zukunft genehmigen, dass ich das wieder machen darf. Also ihr dürft euch dann jetzt demnächst wieder auf Videos von Draft Prospects mit Videomaterial von diesem tollen Sender, die mich dann da sponsern, wird es dann Videomaterial zu Prospects geben, der Skill Positions. Und dann versuche ich euch, ähnlich wie ihr es auch von Matt Waldman kennt, aber dann in deutscher Sprache näher zu bringen, was dieser Spieler gut macht und worin er sich hoffentlich auf dem nächsten Niveau noch verbessern kann.
Philipp, wirklich, also hochinteressant. Die 50 Minuten sind wie im Fluge vergangen.
Echt, ja.
Es ist sehr interessant, dir zuzuhören, weil du einfach weißt, wovon du sprichst. Du hast viel Erfahrung in dem Bereich. Es ist wichtig, trotzdem zu sagen, dass Scouting-Arbeit halt immer subjektiv ist, dass es immer nur die Sicht einer bestimmten Person ist und man natürlich schauen muss, wie weit vertraut man den Aussagen dieser Person und es so viele auch andere Faktoren gibt, auch Faktoren, die auch nicht mit Statistiken gemessen werden können. Also wenn ich jetzt, wir wissen nicht, wie die, was Faktoren sind, was die Jungs antreibt, wir wissen nicht, was sie motiviert, ja, wir haben nie ein Interview gehört. Oftmals ist das Schema in der NFL ein anderes, für das sie gedraftet werden, was sie vielleicht dann auch am College gespielt haben. Wie entwickeln sie sich? Glück, Pech spielt immer eine Wahnsinnsrolle. So viele Sachen. Aber es gibt uns zumindest mal Einblick, wie man sowas angehen kann und wie du sowas angehst.
Ja, du, es gibt, das kann ich vielleicht sagen, es gibt vielleicht ein, zwei Spieler in jeder Draftklasse, für die würde ich meine Hand ins Feuer legen, also wo ich mir sehr sicher bin und dann ist ganz viel Prognose dabei. So selbstbewusst man da auch immer bei klingt und wirkt, ne, desto vorsichtig muss man natürlich dabei sein. Das ist gut, dass du das auch nochmal sagst, dass man da jetzt auch nicht zu hochnäsig irgendwie rüberkommen möchte. Natürlich möchte man seine Arbeit verkaufen als diejenige, die hochwertig ist, aber letztendlich, ja, bleibt es natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Hauptsache die Begründung stimmt. Das ist mir also immer wichtig.
Wie gesagt, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an Trent Richardson.
Ja.
Was ein Bust, ja. Was ein Bust. Und dann weiß ich nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst. Kennst du noch Beanie Wells?
Beanie Wells. Es sagt mir was. Sag mir eben ungefähr das ungefähr gewesen ist.
Also der ist Jahrgang 88. Ich muss es mir selbst auch nochmal auf Wiki aufrufen. Und der galt auch als wirklich gut, warte mal, First-Round-Draft-Pick von den Cardinals seinerzeit, Pick 31.
Mhm.
Und also Jahrgang 2, also im Jahr 2009 wurde der gedraftet. Und nichts gemacht.
Ich glaube, den kennt man nur von Madden.
Da war er gut. Skandal.
Weil man den im richtigen Jahr hatte. Nein, ich sag mal so, wir sitzen hier ganz alleine, ich mache hier ganz alleine meine Arbeit und wenn ich damit annähernd an Trefferquoten der NFL-Teams herankomme, dann bin ich da echt schon verdammt stolz drauf, denn die sitzen da in einem großen Team und machen ihren Job und haben wesentlich mehr Werte, mit denen sie nochmal, die sie nochmal verarbeiten können zu einem Spieler. Es kommt da trotzdem nicht ran. Aber das ist letztendlich das Ziel, ne? Da hinzukommen. Und auch dort haben wir eben jedes Jahr die Busts. Und Deswegen muss man sich da auch nicht verstecken und kann das auch ganz klar sagen, jo, da lache ich daneben, na und? Ne? Ich überlege mir, woran es gelegen hat, aber das war's dann auch. Ne?
Absolut, absolut, ja. Philipp, dann ja, zum Abschluss nochmal, sag den Leuten nochmal, wo sie hingehen sollen, was sie anklicken sollen, was sie kaufen sollen und dann, wo sie von dir lesen können. Und dann entlasse ich dich in deinen Feierabend.
Ja, gerne. Also ihr dürft natürlich ganz gerne unser Printmagazin Touchdown 24 im Handel kaufen. Bestellbar auf unserer Homepage touchdown24.de oder auch am Bahnhofskiosk oder so. Vielleicht mal was Schönes für einen Baggersee, Freibad oder Urlaub. Einfach mal sich mal eine Football-Zeitschrift zu nehmen. Richtig oldschool. Gibt's aber auch ganz tolle Themen drin. Und ansonsten, ja, meine Arbeit. Ich schreibe jeden Freitag Mittag kommt meine Draft- und College-Kolumne, in der ich mich mit, ja, dem Draft und dem College-Football beschäftige. Und ja, in Zukunft, hatte ich ja gesagt, wird es auf YouTube dann wieder meine Football-Schaubude geben. Und ich hoffe, dass sie ähnlich Anklang findet wie vor 3 Jahren, als ich das letzte Mal gemacht habe. Und ihr da eventuell auch was mit anfangen könnt, ihr Fantasy-Footballer da draußen.
Das wird definitiv der Fall sein, insbesondere wenn es dann in die Draft-Saison geht. Da ist es auch immer gut, ja, Material zu haben, wo man reinschauen kann und sich eine kompetente Meinung abholen kann. Philipp, vielen Dank. Und ja, ich
ja, sage sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Hab eine schöne Zeit, ihr da draußen auch. Macht's gut, ciao.